In Anlehnung an Psalm 25, Vers 6 trägt der heutige Sonntag den Namen Reminiscere. Das ist Latein und heißt Gedenke. Psalm 25, 6, Gedenke, Herr, nicht an unsere Schuld, nicht an unsere Sünde, sondern gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Und das der dreieine Gott seiner ewigen Barmherzigkeit und Güte uns gegenüber gedacht hat und wie er sie uns gegenüber hat wirksam werden lassen, das beschreibt der Apostel Paulus in der Epistel des heutigen Sonntags. Ich lese uns die Epistel jetzt heute als Predigttext, weil der Predigttext, der für heute eigentlich vorgesehen ist, schon vor zwei Wochen von Daniel gepredigt wurde. Deswegen nehme ich heute den Paralleltext aus Römer 5, die Verse 1 bis 11. Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Und ihr könnt hier auch mitlesen. Da wir nun aus Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Eben durch ihn haben wir im Glauben den Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen und in der wir uns rühmen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Doch nicht nur das, sondern auch in den Bedrängnissen rühmen wir uns, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht dumm und beschämt dastehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den Gott uns geschenkt hat. Denn Christus ist schon, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit zugunsten Gottloser gestorben. Allenfalls stirbt ja einer zugunsten eines Gerechten. Bestenfalls wagt ja einer zugunsten des Guten sogar zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe uns gegenüber darin, dass Christus uns zu gut gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr also werden wir durch ihn bewahrt werden vor dem Zorngericht, da wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, versöhnt worden sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes, um wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, gerettet werden, Kraft seines Lebens. Doch nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Der Herr segne sein Wort an uns. Ihr Lieben, mit einem scheinbar ganz unscheinbaren Nebensatz eröffnet Paulus diesen Abschnitt. Da wir nun aus Glauben gerecht geworden sind. Mit diesem kurzen Satz fasst Paulus alles zusammen, was er bisher gesagt hat. Dass wir vor Gott gerecht dastehen, und zwar nicht aus uns, sondern durch Christus und deswegen aus Glauben. Das alles ist die Voraussetzung und die Grundlage dessen, was Paulus dann im Hauptsatz anfügt und was er in den nächsten Kapiteln des Römerbriefs weiter entfaltet. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein regelrechter Freudenschrei bildet also den Auftakt zu Römer 5. Wir haben Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen kann man solche Lieder wirklich beschwingt singen. Wir haben Frieden mit Gott, ihr Lieben. In diesem einen Satz steckt das ganze Evangelium. Das Evangelium ist Gottes Freudenbotschaft an uns. Ihr habt jetzt Frieden. Frieden mit mir. Durch meinen lieben Sohn, durch euren Herrn Jesus Christus. Du darfst und du wirst in Ewigkeit leben, weil Christus um deiner Gerechtigkeit willen auferstanden ist und lebt. Und wenn ihr das nachlesen wollt, dann lest mal das Ende von Kapitel 4 des Römerbriefs. Dort wird, anders als man das normalerweise denkt, unsere Rechtfertigung, unser Gerechtsein vor Gott gar nicht mit dem Tod Jesu in Verbindung gebracht, sondern mit seiner Auferstehung, mit seinem Leben. Er wurde um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt Und deswegen war es auch völlig passend, ein Lied zu singen, was auch das schon in den Blick nimmt, auch in der Passionszeit. Frieden mit Gott. Ja, Frieden, danach sehnen wir uns dieser Tage. Echte Mitmenschlichkeit sehnt sich nach Frieden in der Ukraine und in Russland. Nach Frieden im Nahen und Mittleren Osten. Nach Frieden in unzähligen Ländern Afrikas. Nach Frieden in Fernost. Nach Frieden in Mittel- und Südamerika. Das sind alles Konfliktherde oder potenzielle Konfliktherde. Wir sehen uns aber auch nach Frieden auf unseren Straßen und Plätzen in unserer Stadt, nach Frieden in unserer Nachbarschaft und nach Frieden in unseren Familien. Durch seinen Boten lässt der Dreieine Gott uns heute aufs Neue ausrichten: Ihr habt Frieden mit mir, Frieden mit Gott. Was heißt das und was bringt das? Der Frieden, von dem Paulus spricht, ist eine ganz andere Art von Frieden als jener Friede, den man mit politischen Mitteln aushandeln oder mit militärischen Mitteln erzwingen kann. Der Gottesfriede ist auch etwas völlig anderes als ein Waffenstillstand. Beim Frieden mit Gott geht es um echte Versöhnung. Es geht um intakte, um lebensfördernde Beziehung zu unserem Schöpfer, um ein Leben, in dem Gottes Herzschlag den Takt angibt. Das biblische Urwort Shalom, das wir mit Frieden übersetzen, das meint die göttliche Wohlordnung, die Leben gewährt und die Leben bewahrt. Das Gegenteil ist Chaos. Eine Welt, die aus den Fugen ist. Ein Leben, das nicht intakt, sondern irgendwie aus dem Takt geraten ist. Und die Musiker unter uns, die wissen ja, was passiert, wenn ein Orchester oder wenn ein Chor oder vielleicht auch mal eine Gemeinde irgendwie beim Singen aus dem Takt kommt. Dann wird aus der Harmonie ganz schnell Disharmonie. Dann wird aus dem Wohlklang ein schriller Radau oder aber es verstummt allmählich. Und eine solche disharmonische, eine taktlose, eine verrückte, ja in ihr Gegenteil verkehrte Welt hat Paulus in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefs uns vor Augen geführt. Und es ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt voller Konflikte, eine Welt voller Unruhe, eine Welt, die aus den Fugen ist, eine Welt, die ohne Gott klarkommen will, eine Welt, die nicht in Ordnung ist und die ständig im Chaos zu versinken droht. Aber ihr Lieben, es sind eben nicht nur die anderen, es ist nicht nur die böse Welt da draußen, die nicht in Ordnung ist. Paulus sieht tiefer. Wir selbst sind nicht in Ordnung. Mit uns ist etwas verkehrt. Wir sind verdreht und verkehrt, von Gott abgekehrt. Wir wollen so oft ohne Gott klarkommen. Wir wollen Gott los sein. Gott so als Verzierung eines gutbürgerlichen Lebens, das lassen sich manche ja noch gerne gefallen. Aber Gott als der unbedingte Herr unseres Lebens. Wer von uns fragt denn in allen großen und kleinen Entscheidungen des Lebens wirklich nach Gott und nach seinem Willen? Lassen wir in den Dingen des täglichen Lebens normalerweise nicht einfach unseren gesunden Menschenverstand oder je nachdem auch unser Bauchgefühl entscheiden, anstatt Gott zu fragen. Vielleicht manchmal auch in den Dingen, die unsere Gemeinde betreffen. Vertrauen wir nicht eher der Tagesschau oder vielleicht auch irgendwelchen alternativen Medien, als uns von Gott sagen zu lassen, wie er die Welt sieht und wie er uns sieht? Ihr Lieben, die Anklage, die Paulus in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefs führt, die trifft nicht nur die Ungläubigen und die Heiden, sie trifft nicht zuletzt die Frommen und die Religiösen. Um es mit dem berühmten Gleichnis zu sagen, der Vater hat eben nicht nur einen verlorenen Sohn, er hat zwei verlorene Söhne. Restlos alle Menschen, Religiöse wie Atheisten, Linke wie Rechte, Gute wie Bösen, fristen ein Dasein, dem der Glanz von Gottes Herrlichkeit fehlt. Das schreibt Paulus in Römer 3, 23. Wir haben die Herrlichkeit Gottes nicht, uns fehlt die Herrlichkeit Gottes, der Glanz, der Gott selber ausmacht. Und ob wir uns anstrengen oder nicht, wir kriegen diesen Gottesglanz nicht in unser Leben hinein. Seit Adam und Eva leben wir Menschen im wahrsten Sinne des Wortes hinter dem Mond, auf der eben finsteren, dunklen Seite des Lebens, in eisiger Gottesferne. Und in diese trostlose Situation hinein ruft uns der Apostel Paulus nun zu: Da wir aus Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Am Kreuz auf Golgatha trat der dreieine Gott mitten hinein in unser heilloses Durcheinander, um Ordnung zu schaffen, um unsere von Gott abgewandten und verkümmerten Herzen auszurichten auf ihn, auf die Quelle des Lebens. Gerecht gemacht, das heißt, Gott hat uns in Ordnung gebracht. Gott hat uns in Ordnung gebracht. Er hat unser Herz in Ordnung gebracht. Er ist jetzt unser Herzschrittmacher. In der Bindung an ihn ist unser Herz endlich heil und intakt, eben im Takt mit Gott, dem Schöpfer der ganzen Welt. Wer in Christus zurechtgebracht wurde, der hat in Ewigkeit Frieden mit Gott. Gott selber steht als Bürger und Garant dafür ein. Aber da drängt sich sogleich eine Frage auf. Wenn wir durch Christus in Ordnung gebracht sind, warum ist dann noch nicht alles in Ordnung? Es gibt doch noch Leid, Krieg, Hass und Unfrieden. Es gibt doch das Böse in der Welt. Es gibt noch Elend, Krankheit und es gibt das große Sterben. Aber seht, genau deswegen spricht Paulus mit Bedacht vom Glauben, vom Ausharren und von der Hoffnung. Was Gott für uns und an uns an Karfreitag und Ostern ins Werk gesetzt hat, das vermögen wir nicht zu sehen. Wir können es uns nur sagen lassen. Und deswegen kommen wir regelmäßig im Gottesdienst zusammen, um uns von Gott sagen zu lassen, was wirklich Sache ist. Weil wir das mit unseren Augen nicht sehen, weil wir das nicht erleben, weil wir das nicht erfahren, weil wir es uns nur sagen lassen können von Gott. Uns und dieser Welt ist noch verborgen, was bei Gott schon Wirklichkeit ist, was bei Gott beschlossene Sache ist. Der dreieine Gott hat diese Welt unumkehrbar zum Guten gewendet. Es ist aber noch nicht alles zu einem guten Ende gebracht. Die Vollendung von Gott her, die steht noch aus. Sie ist bei uns noch nicht spürbar und unwidersprochen angekommen. Und darum leben wir auf Hoffnung hin. Glaube heißt wesentlich Hoffnung. Wir leben darauf hin, dass wir nicht nur jetzt Frieden haben mit Gott, sondern dass wir in Ewigkeit im Glanz seiner Herrlichkeit leben werden, als Teilhaber an Gottes eigenem ewigen Leben. Das meint Paulus, wenn er sagt: In der Gnade stehen wir und rühmen uns in ihr, in dieser Gnade der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und in dieser Hoffnung bestatten wir ja auch unsere Toten. Wir senken einen Leichnam, einen offensichtlich Toten, ins Grab und sprechen dabei den Namen des dreieinen Gottes über ihm aus. In unserer Todesangst und unserer Todesnot rufen wir den an, der von sich sagt und uns zusagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Aber auch dagegen erhebt sich sogleich eine Frage: Ist das alles nicht zu schön, um wahr zu sein? Wie können wir denn sicher sein, dass Gott letzten Endes alles gut machen wird, mit uns gut machen wird und dass wir am Ende nicht als die Deppen dastehen, als hoffnungslos Betrogene. Paulus kennt diese bedrängenden Fragen. Er weicht ihnen auch nicht aus. Aber er weiß um die Antwort, die er sich nicht selber ausgedacht, sondern die Gott ihm offenbart hat. Die Antwort von Gott her ist der gekreuzigte Christus, unser Herr. Die in seinem Sterben offenbarte Retterliebe des dreieinen Gottes ist der Urgrund aller Hoffnung. Und darum diese Zuversicht, von der wir hier lesen, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Das heißt, sie lässt uns nicht dumm und beschämt dastehen am Ende der Tage. Denn die Liebe Gottes, die ist ja schon ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den Gott uns auch bereits schon gegeben hat als Angeld des ewigen Lebens. Der Garant dafür, dass wir auferstehen werden, ist der Heilige Geist. Er wird uns lebendig machen, niemand anders. Und warum wissen wir von dieser Liebe Gottes? Christus ist schon, als wir noch schwach, das heißt, als wir zur Gottesbeziehung völlig unfähig waren, zur bestimmten Zeit zugunsten Gottloser gestorben. Darin erweist Gott seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn wir uns das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier lesen, dann stellen wir fest, dass die Liebe Gottes zu dir und zu mir mit nichts zu vergleichen ist, was wir normalerweise als Liebe bezeichnen. Gottes Liebe hat ihren Grund nur in Gott selber. Es gibt nichts, was an uns sozusagen liebenswert wäre, wo Gott sagen würde, ach ja, der passt schon, die passt schon. Die Liebe Gottes hat ihren Grund nur in ihm selber. Sie kann auf nichts anderes zurückgeführt oder damit erklärt werden, dass man auf etwas anderes als auf sie selber hinweist. Alle menschlichen Analogien, alle Parallelen versagen hier. Jetzt können wir zwar da gucken und wir stellen fest, dass auch Paulus in diesem Abschnitt ja einen Vergleich zwischen der göttlichen und der menschlichen Liebe vornimmt. Aber er tut es im Grunde nur, um ihre Verschiedenheit zu zeigen. Gottes Liebe, so lernen wir hier, ist im wahrsten Sinn des Wortes unmotiviert. Es gibt kein Motiv bei dem Geliebten und es gibt keinen Grund. Gottes Liebe ist grundlos, wenn wir den Grund nicht ausschließlich in Gott selber suchen. Gott ist Liebe. So lesen wir es im ersten Johannesbrief gleich zweimal. Gott ist Liebe und darum ist Gottes Liebe zu uns so ewig und so unzerstörbar wie Gott selber. Gottes Liebe zu uns hat nichts mit irgendwie Romantik oder Attraktivität zu tun. Gottes Liebe ist wirkliche Liebe, nämlich reine, unbestechliche Liebe. Eben jene Liebe, von der es im ersten Korintherbrief heißt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles und sie vergeht nie. Das ist Gottes Liebe, das ist wahre Liebe. Und im Grunde ist alles, was wir an Liebe kennen, nicht mal ein Schatten davon. Und diese mit keiner menschlichen Liebe zu vergleichende Liebe Gottes zu uns Menschen, die hat ihn, den Dreieinen, zu einer unvorstellbaren Rettungsaktion bewogen. In Gestalt seines Sohnes hat er deinen und meinen Platz eingenommen. Den Platz von uns gottlosen, zur Gottesbeziehung unfähigen, Gott gegenüber feindlich eingestellten Menschen. Kurz gesagt eben den Platz von uns Sündern. Einer von uns geworden. Und gerade deswegen, dessen gedenken wir in der Passionszeit. Gott hat unser von ihm entfremdetes und von ihm losgelöstes Leben in sein Leben aufgenommen. Und er hat es am Kreuz zu Tode gebracht. Es ist damit ein für allemal erledigt. Und genau so, indem er unser altes Leben erledigt hat, hat er uns zurechtgebracht. Und in Jesu Auferstehung hat der dreieine Gott unser neues Leben aus der Taufe gehoben. Ein Leben, das in alle Ewigkeit dem Tod entrissen ist und deswegen auch vor dem Zorngericht am Ende der Zeiten bewahrt wird. Gott hat uns nämlich versöhnt. Oder wenn ihr lieber wollt, vertöchtert. Er hat uns nämlich in Christus zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern gemacht. Der dreieine Gott hat uns adoptiert und uns damit in alle Rechte als Kinder Gottes eingesetzt. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der unser Herz beständig auf ihn ausrichtet und uns dessen gewiss macht, dass Gott in seiner unverbrüchlichen Liebe für immer auf unserer Seite steht, komme, was da wolle. Und das alles, so betont Paulus, ist menschlich nicht denkbar, es ist menschlich nicht vorstellbar. Es ist nur mit Gottes grundloser Barmherzigkeit zu erklären. Das ist die einzige Erklärung, die es gibt. Gottes Barmherzigkeit, sein Erbarmen, sein Mitleid mit uns, mit seinen Geschöpfen. Wer würde schon für einen Feind sterben? Dass einer sein Leben für seinen besten Freund einsetzt, das kann man sich gerade noch vorstellen. Und doch kommt auch das selten genug vor. Friedrich Schiller hat in seinem Gedicht Die Bürgschaft, ich weiß nicht, wer die mal auswendig lernen durfte, ich finde das ein großartiges Gedicht, er hat in diesem Gedicht Die Bürgschaft von einem solchen edlen Verhalten gesprochen und diesem Verhalten im Grunde damit ein Denkmal gesetzt. Ja, das ist das höchste sozusagen menschlicher Fähigkeiten, das eigene Leben zugunsten eines Freundes einzusetzen. Aber dass einer sein Leben einsetzt für den, der ihn ablehnt und bekämpft und hasst, das ist nicht normal. Das ist rein göttlich. Darin erweist Gott seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ihr Lieben, der gekreuzigte Christus ist der ultimative Beweis für Gottes ungeteilte Liebe. Der gekreuzigte und auferstandene ist der alleintragende Grund unserer Hoffnung. Wir können uns auf nichts anderes verlassen, als allein auf Gottes unbestechliche Liebe zu uns, die er uns in Christus tatkräftig bewiesen und erwiesen hat. Gottes unerschütterliche Liebe können wir durch unser Tun oder Lassen weder vermehren noch zerstören. Wir können sie nur von Herzen glauben. Wir können sie nur von Herzen rühmen. Und wir können nur dem dreieinen Gott dafür alle Ehre geben, denn nur ihm gebührt diese Ehre. Und so bewahre der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt und sprengt, eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.